Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, der Saal ist recht gut gefüllt. Ich grüße auch alle an den Bildschirmen, jetzt live. Und es liegt ja Hoffnung in der Luft, dass die Maßnahmen weiter gelockert werden können. Wir planen auch schon so manches, wir freuen uns schon vor. Aber heute ist heute, jetzt ist jetzt, jetzt ist wichtig. Was siehst du? Was hast du eben gesehen im Gebet? Und was du siehst, was du mit deinem Herzen siehst, ist sehr entscheidend, wofür du lebst. Und das ist heute die Frage, die ich dir stelle. Wofür lebst du? Ich möchte mit euch gleich den Daniel, also einen ganz kleinen Abschnitt aus dem Buch Daniel nochmal anschauen, aber ich möchte mal direkt eingangs so sagen, dieser Mann, junge Mann und natürlich dann auch später nicht mehr ganz so junge Mann, der uns da beschrieben wird, wo wir Einblicke haben in sein Leben, fasziniert mich, fordert mich heraus, tröstet mich auch, hat mir viel Einsicht gegeben, also natürlich nicht Daniel eigentlich, sondern das Wort Gottes, wo uns von diesem Mann berichtet wird. Und bei diesem Mann, es ist faszinierend, wofür er gelebt hat und das hatte viel damit zu tun, was er gesehen hat. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen rätselhaft, aber mit dem Sehen, da meine ich, einige von uns haben ja gerade auch die Augen geschlossen und wenn man so singt, mutig komme ich vor deinen Thron, so was sehen wir dann? Ja, dann sehen wir nicht mehr die Leinwand da vorne, dann sehen wir den Thron. Ja, wenn wir ihn denn sehen, ne? Das ist ja jetzt ein bisschen übernatürlich alles, aber das ist ja doch auch irgendwie der Kern des Glaubens. Wir glauben an Jesus, obwohl er unsichtbar ist. Wir glauben an ihn, der auch jetzt hier anwesend ist, bei uns, für uns, mit uns. Und er fordert uns heraus. Ich möchte uns einige Verse vorlesen aus Daniel 2, Verse 44 bis 47. Und diese Worte sind jetzt ein kurzer Abschnitt aus einer Erklärung, einer Deutung, die Daniel dem König Nebukadnezar gab. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Der Hintergrund, Daniel lebte in Babylon, Daniel als ein Jude, als ein Israelit, als ein gläubiger Mensch, der aufgewachsen ist mit dem Glauben an Jahwe, an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, denselben Gott, an den wir auch glauben, den wir verehren. Und er lebte also dort in einem völlig unangenehmen Umfeld, möchte ich mal so sagen. Er war es ja gewohnt, in einem Umfeld zu sein, wo man diesen Gott feierte, wo dieser Gott der wahre Gott war, den man ehrte, wo man Feste hatte und so weiter. Und nun war er also in einem ganz, ganz anderen Umfeld, in Babylon. Und dieser Nebukadnezar glaubte nicht an diesen Gott. Aber Gott hatte einen Plan und Gott hatte etwas vor. Und Gott hat diesen Nebukadnezar müssen wir uns vorstellen, das war ein sehr eigenmächtiger, starker Typ, also sehr mächtig, sehr reich, hatte Armeen und Gott hatte sogar zugelassen, dass er sogar Israel erobern durfte. Dinge, die schwer zu verstehen waren und vielleicht immer noch schwer zu verstehen sind. Aber dieser König hatte geträumt Und er konnte diesen Traum nicht verstehen. Und es war damals üblich, dass so Träume schon auch irgendwie Bedeutung haben könnten. Und Daniel hatte von Gott die Gabe bekommen. Und dafür hat Gott ihn auch irgendwie platziert in dieses Umfeld. Ich weiß nicht, ob Daniel, wie oft Daniel gebetet hatte, Herr, was soll das hier alles und warum bin ich jetzt hier und das ist ja alles furchtbar. Wie ist das bei uns, wenn wir in schwierige Umstände geraten, wenn wir in ein Umfeld sind, wenn Dinge passieren, die wir gar nicht verstehen können? Nun, Daniel hatte dann irgendwann festgestellt, das hat schon so seinen Sinn. Also ich bin hier platziert von Gott. Ich habe hier zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig gut was zu tun. Und Daniel, er war ein Mensch, der, obwohl er jetzt in so einem Umfeld war, wo es viel schwieriger war, den Glauben zu leben, er hat trotzdem seinen Glauben weitergelebt. Er hat weiterhin gebetet, er hat weiterhin in den Schriften gelesen, sofern er das konnte. Er hat weiterhin seinem Gott vertraut und er hat vieles nicht verstanden, aber er hat gesagt, ich vertraue dir und ich bete dich an und ich ehre dich. Und das wird mir keiner nehmen, auch wenn es gerade ein bisschen anstrengender ist, hier in diesem Umfeld. Und Daniel bekam von Gott die Einsicht, was denn dieser Traum bedeutet. Und hier haben wir nur noch einen kurzen Ausschnitt davon, denn in diesem Traum wurde also etwas gezeigt, Eisenerz, Ton, Silber, Gold. Ich möchte es direkt mal so auf den Punkt bringen. Das waren alles Königreiche, das waren alles so Nationen, das waren so Reiche, die für eine Zeit lang geherrscht haben. Und das können wir sagen, ist ja bis heute so. Und das ist eigentlich die Geschichte der Menschheit, dass es immer wieder Königreiche gab oder Nationen eben, Demokratien, also was für Staatsformen auch immer. Und diese Worte hier, die sind schon heftig. Die sind schon heftig. Ich möchte das nochmal mit euch anschauen. Vers 44 heißt es, alle jene Königreiche werden zermalmt und ein Ende haben. Okay. Ja gut, war damals so, ne? Und ist auch gut, das Reich von Nebukadnezar hatte auch irgendwann ein Ende. Ist ja auch gut so. Das Reich der Römer hatte auch irgendwann ein Ende. Denken wir, ja, ist auch gut so, oder? Nicht so? Was ist denn mit den Reichen, die wir jetzt haben? Gut, das sagen wir selten Reiche oder Königreiche, ne? Es gibt viele Demokratien mittlerweile, aber das, was Daniel hier sagt, das geht schon mal noch über seine Zeit weit hinaus. Das heißt, die Staatsformen, die Systeme, die wir jetzt haben, die werden auch alle ein Ende haben, okay? Wie geht es uns damit? Es kommt eine Zeit, da gibt es kein Europa mehr und kein Russland mehr, keine USA mehr, kein China mehr. Ja, was gibt es denn dann? Nun, es gibt dann immer noch das Königreich, das in Ewigkeit besteht. Das Königreich, das in Ewigkeit besteht. Und das gibt es auch jetzt schon und mit dem sind wir sogar verbunden. Wir haben gerade, als wir gesungen haben, eigentlich in diesem Königreich gesungen und für dieses Königreich gesungen und uns darin bewegt. Es ist halt unsichtbar und deswegen braucht es eben Glauben. Und wir als gläubige Menschen glauben an dieses Königreich, an dieses Reich, in dem es einen wunderbaren König gibt und sein Name ist Jesus. Daniel lebt also in diesen beiden Reichen, dem Sichtbaren und dann auch dem Unsichtbaren. Und das war sein Geheimnis, weil er das gesehen hat, weil er immer den Unsichtbaren gesehen hat, also mit dem Herzen, im Glauben und ihm vertraut hat. Deswegen lebte er auch beständig dafür. Und das war sein Anker. Das war sein Ruhepol. Das war seine Ausrichtung. Das waren seine Werte. Das war seine Hingabe. Das hat ihn stark gehalten. Ja, er hat sich auch integriert in da. Wo er sich integrieren musste, hat er sich integriert. Er hat einen furchtbaren anderen Vornamen bekommen, hat er akzeptiert. Also irgendwo gibt es da auch Dinge, die macht man natürlich mit, aber es gibt auch Dinge, die macht man nicht mit. Und Daniel hat bestimmte Dinge nicht mitgemacht, auch da, wo es ihn was gekostet hat. Wofür lebst du? Daniel lebte für seinen Gott und für sein Königreich. Und ich möchte dich heute herausfordern und dich einladen oder dich stärken in diesem Gedanken, für dieses Königreich zu leben. Das war nicht nur für Daniel. Und das ist nicht nur für bestimmte Glaubenshelden. Und das ist nicht nur für Pastoren. Das ist für jeden, der an Gott glaubt, der an Jesus Christus glaubt. Und dieses Königreich ist unerschütterlich. Und dieses Königreich ist das Königreich der Gegenwart und es ist das Königreich der Zukunft. So, wenn du sagst, ich möchte richtig modern sein, up to date, ich möchte auf das setzen, was auch später noch Bestand hat, dann gibt es nur ein Angebot, das Königreich Gottes. Nur das Königreich Gottes. Und hier haben wir Menschen keine Wahl. Das hat Gott festgesetzt. Das ist das Königreich. Das ist das, wofür wir eingeladen sind, zu leben. Und ich sage bewusst, wir sind eingeladen, weil Gott liebt Freiwilligkeit. Gott liebt Freiwilligkeit. Bei Gott ist es freiwillig. Gott will keine Zwangssoldaten, Zwangsdiener. Leute, die sagen, ich kann ja nicht anders. Nein, das Prinzip des Königreiches Gottes ist Liebe und zur Liebe gehört die Freiwilligkeit, sonst ist es keine Liebe mehr. Aber Gott lädt uns ein und viele von uns leben ja schon in diesem Reich. Und was ist das Thema der letzten Monate, des letzten Jahres? Das Thema ist Corona rauf und runter. Ja, und irgendwie, klar, muss man sich auch mit beschäftigen, geht ja nicht anders. Aber ich möchte mal sagen, Corona ist nicht das Wichtigste. Ob es nun wütet und uns einschränkt oder ob es jetzt bald vorbei ist und wir uns freuen. Nein. Die größte Herausforderung ist nicht, wie wir Corona meistern. Die größte Herausforderung ist es, ob unser Herz gläubig ist. Ob wir Gott glauben, vertrauen und dann auch für ihn leben. Das ist die größte Frage, die es gibt. Und das ist doch gut, oder? Wir sind nicht der Spielball von Corona. Ja, gut, fühlte sich schon manchmal doch so an, ja, finde ich auch. Aber Corona ist ein kleines Thema, das große Thema ist das Königreich Gottes. Wo stehst du? Wofür lebst du? Was siehst du? Die Verse, die ich vorgelesen habe, ich möchte noch einen anderen Vers vorlesen, den haben wir jetzt nicht auf der Folie, der ist kurz davor, in Daniel 2, Vers 35, da heißt es, da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold, also alles verschiedene menschliche Reiche, miteinander zermalmt. Und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie. Ja, vom Winde verweht, auch ein schönes Bild, was immer wieder gebraucht wird für Vergänglichkeit. Ja, da ist so das der Spreu und dann kommt der Wind und ist weg. Und ist auch nicht mehr interessant. Interessant ist ja das Korn. Sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Okay, Daniel, das ist wirklich ein Traum. Ja? Das ist Fantasy. Ne? Das haben wir noch nie irgendwo anders gesehen. Dass aus einem Stein ein großer Berg wird. Also Steine wachsen normalerweise nicht zu einem großen Berg. Aber hier, das sind ja Bilder, die Gott gibt, die eine Realität aussprechen, nämlich die Realität des Königreiches Gottes. Dieser kleine Stein, der wächst, dieser kleine Stein ist stärker als alle menschlichen Reiche. Er zerstört die menschlichen Reiche und er selbst wächst und er wird zu einem großen Berg. Ist es nicht das, was Jesus auch mehrfach gesagt hatte? Von etwas, was sehr klein ist, ob es nun das Senfkorn ist oder ob es der Sauerteig ist, dass hier etwas sehr Kleines, er hat es in vielen Gleichnissen gepredigt, was sehr klein ist, was sehr unscheinbar ist, was Menschen zum Teil gar nicht sehen oder sie sehen so ein bisschen und denken, ach, das ist doch nicht wichtig. Wichtig ist doch nur, was ich sehe. Wichtig ist doch nur mein Geld. Wichtig ist doch nur meine Karriere. Wichtig ist doch nur mein Erfolg. Wichtig ist doch nur meine Fitness. Wichtig ist doch nur mein Vergnügen. Und das sind die Dinge, wofür Menschen leben. Wofür lebst du? Wofür lebe ich? Daniel lebte für seinen Gott. Aus Liebe, aus Einsicht, aus Erkenntnis. Das Königreich Gottes ist unerschütterlich. Wir erleben seit über einem Jahr Erschütterungen auf dem ganzen Globus. Wir erleben Hilflosigkeit. Wir erleben Diskussionen. Wir erleben leider auch Spaltung. Wir erleben Rechthaberei. Wir erleben Wissenschaftler, die sagen, genau so ist es. Und wir erleben Wissenschaftler, die sagen, das ist, glaube ich, die beste Einsicht, die es gibt. Wir erleben Politiker, manche, die sagen, so genau ist es, und andere tasten sich vor. Wir sind in sehr bewegten Zeiten. Vieles ist nicht schön, ich will es auch nicht schönreden, aber mein Gebet und mein Wunsch ist, dass erschüttert wird, was erschüttert werden soll, damit das, was unerschütterlich ist, sichtbar wird, erlebbar wird, greifbar wird und dass wir uns hingeben für das, was unsichtbar ist, aber unerschütterlich, nämlich das Königreich Gottes. Was nicht das zukünftige Reich alleine ist, das ist es auch, es ist das ewige Reich. Deswegen lohnt es sich also, auf diese Karte zu setzen, diese Aktien zu kaufen oder wie auch immer du denkst und ausgerichtet bist. Wenn du dich investieren willst in etwas, was wirklich Bestand hat, dann ist es das Königreich Gottes. Das ist das, was bleibt. Dieser kleine Stein, der zu einem großen Berg wird, es ist so spannend, diese Verse, wenn du sagst, ja komm, hier, Altes Testament und so. Jesus hat sich bezogen auf diese Worte von Daniel. Er hat die aufgegriffen. Und es ist ein roter Faden durch die ganze Bibel. Dieses Bild vom Stein ist ein roter Faden. Und Jesus ist dieser Stein. Weil er ist das Reich Gottes. Er ist der König dieses Reiches. Er ist in einer doppelten Hinsicht. Jesus ist der Eckstein und der Grundstein des Tempels Gottes. Was ist der Tempel Gottes? Der Tempel Gottes ist der Ort, wo Gott wohnt. Und den gab es früher wirklich aus Steinen, aber der ist ungefähr im Jahr 70 von den Römern zerstört worden. Auch etwas, was die Gläubigen erschüttert hat. Sie haben sich gefragt, was geht ab, was passiert? Jesus hat es übrigens schon vorhergesagt. Und manchmal denken wir, das ist ja alles so furchtbar und das ist ja alles so traurig, aber Gott hatte einen Plan dahinter und er hat einen neuen Tempel gebaut. Einen neuen Ort, wo Gott wohnt. Wo wohnt Gott? Gott wohnt in Jesus Christus. Jesus ist Gott. Und Gott wohnt in der Gemeinde, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Und Gott wohnt in jedem Gläubigen, der sagt, Jesus ist mein Herr. Dann sind wir ein Tempel Gottes. Das ist der Tempel Gottes. Hier ist der Tempel Gottes. Weil hier die Gegenwart Gottes ist. Wieso ist hier die Gegenwart Gottes? Fühle ich das? Spüre ich das? Nein, ich weiß es. Weil Jesus Christus gesagt hat, ich wohne da, wo ich der Herr bin. Ich wohne da, wo meine Gemeinde ist. Und seine Gemeinde ist nicht diese Steine, seine Gemeinde sind diese Steine. Du bist ein lebendiger Stein, du bist ein Teil des Tempels Gottes, bildest das ab. Hier wohnt Gott. Jesus ist also der Eckstein und der Grundstein des Tempels Gottes, also des Reiches Gottes, der Verkörperung. Wir sind die Verkörperung. Wir sind Gott zum Anfassen. Oh, das ist aber ein hoher Anspruch. Ja, ich weiß, da haben wir auch alle noch zu lernen und uns zu verbessern, weiß ich, aber es ist trotzdem wahr. Wir sind der Ort, wo Gott auf dieser Erde wohnt. Das hat Gott in seiner Weisheit so festgelegt. Und dieser kleine Stein wird immer größer und immer größer und immer größer. Und auch in dieser Zeit wächst der Tempel Gottes, denn die Gemeinde Jesu wächst. Wo kann man das erfahren? In der Tagesschau? Nein. Auf diesen Nachrichtenkanälen wird nicht davon berichtet. Da gibt es andere Newsletter und Informationen, dass das wächst. Und das wächst hin und das wächst weiter. Jesus Christus aber ist noch einer zweiten Hinsicht ein Stein. Nicht nur der Eckstein und Grundstein. Jesus Christus ist auch der Stein des Anstoßes. Der Stein des Anstoßes. Das ist ein ernstes Wort. Das ist eine wichtige Wahrheit, eine extrem wichtige Information. Die ist wichtiger als die Inzidenzzahlen. Die ist wichtiger als die Frage, ob die Impfstoffe wirken werden, auch noch im Herbst, wenn es vielleicht neue Mutationen gibt. Es ist so viel wichtiger, dass unsere Position bezüglich diesem Stein klar ist, diesem Stein Jesus Christus, weil er ist auch ein Stein des Anstoßes. In Lukas 20, das haben wir auch als Folie in Lukas 20, ist ein Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, aber nur einen kleinen Ausschnitt, wo wir sehen, Jesus Christus greift das auf, was wir gerade bei Daniel gelesen haben. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Also da ist jemand, der hat einen Weinberg und der hat andere beauftragt und hat gesagt, ihr habt jetzt das Mandat und den Auftrag, ihr sollt euch kümmern um diesen Weinberg, macht das so in meinem Sinne. Hier habt ihr kreativ und verantwortungsbewusst was zu tun. Und dann wollten die aber nicht mehr so wie der Herr des Weinbergs. Dann hat er gesagt, okay, dann muss ich ihnen das nochmal erklären. Und dann hat er Leute geschickt, um ihnen das zu erklären. Und das wollten die nicht hören. Irgendwann hat er gesagt, dann schicke ich mal meinen Sohn, das wird ja wohl dann funktionieren, ja, wenn ich als der immer noch Besitzer des Weinbergs und der Eigentümer mal meinen Sohn schicke, dass der mal ein paar Möbel wieder gerade rückt und sagt so und so und so. Aber das wollten die auch nicht. Sie haben ihn getötet, den Sohn des Besitzers des Weinbergs. Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Er aber blickte sie an und sprach, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden und auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Jesus Christus spricht hier natürlich von sich selbst. Damals war das noch geheimnisvoll und er wollte ja immer Glauben wecken bei seinen Hörern. Und er spricht also hier von diesem Stein, der er selbst ist, in dieser zweifachen Bedeutung. In der Bedeutung der Eckstein, der den Tempel Gottes baut, wo der drauf aufgebaut ist, wo sich alles nach ausrichtet, das ist der Eckstein. Und in zweiter Hinsicht dieser Stein, der zermalmt, der zerstört, der beendet. Ein ernstes Wort. Der Eckstein, das steht schon im Psalm 118, das ist also ganz spannend. Gott hat in seiner Weisheit das ja unglaublich alles entfaltet und aufgebaut und entwickelt. Diese Worte im Alten Testament, wie Jesus sie aufgreift, wie sie dann verstärkt werden und wie diese Wahrheiten dann gelten bis in die heutige Zeit. Also Psalm 118 finden wir die Sache mit dem Eckstein, die Sache mit dem Stein, der zermalmt, das finden wir schon bei Jesaja und das finden wir eben auch bei Daniel. Und Jesus war ja vertraut mit diesen Schriften, er ist ja aufgewachsen mit diesen Schriften und er hat sie dann gedeutet als der Sohn Gottes für die Realität, die er verkörpert. In Jesaja 8 heißt es zum Beispiel, er achtet nichts außer dem Herrn, dem Allmächtigen, als heilig. Das gilt übrigens heute immer noch. Er achtet nichts außer dem Herrn, dem Allmächtigen, als heilig. Ihn sollt ihr fürchten und vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. So wird er ein Heiligtum sein. Und dann wird beschrieben, dass leider die Israeliten das auch immer wieder verworfen haben. Traurige Geschichte, aber auch nicht die einzige Wahrheit darüber, denn viele Israeliten haben dann diesen Stein Jesus Christus auch angenommen und an ihn geglaubt. Und somit haben sie ja die erste Gemeinde gebaut in Jerusalem. Und dann sind wir auch noch dazu gekommen. Da ist auch vom Zermalmen und vom Zerschmettern die Rede. Und der Apostel Paulus hat denselben Gedanken aufgenommen in Römer 9, da heißt es, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Und das gilt für Israel und das gilt für jeden Menschen. Zu glauben an diesen Stein, der entweder der Eckstein und Grundstein, also ein Riesensegen für unser Leben wird, oder ein Stein des Anstoßes. Und dann wird es auch ein böses Ende geben. Denn Jesus Christus ist nicht nur der Retter, er ist auch der Richter. Alles entscheidet sich an dieser Frage. Wie stehst du zu Jesus? Darf Jesus Christus der Eckstein deines Lebens sein, nach dem sich alles ausrichtet? Und er wirbt in Liebe und er lädt dazu ein. Dieser Stein, der ohne Zutun von Menschenhänden kam, das haben wir ganz am Anfang gelesen. Wow, ohne Zutun von Menschen. Es war nicht unsere Schlauheit, es waren nicht unsere Erlösungspläne. Wir Menschen doktern da immer rum. Wie kriegen wir denn irgendwie die Leute geheilt und befreit und mal auch befreit von diesem ganzen Egoismus und Hass und Neid und so. Wie geht das eigentlich? Und Gott hat einen Plan, er hat seinen Sohn gesandt. Dieser Stein, so unscheinbar und klein, kam in diese Welt als ein Baby. Jesus Christus, das feiern wir Weihnachten. Und dieser kleine Stein, der immer noch so unerkannt war, ist von den Toten auferstanden vor 2000 Jahren und in den Himmel gefahren. Und dieser Stein ist hier mitten unter uns, Jesus Christus. Darf er dein Eckstein sein? Und dann wird er nicht der Stein deines Anstoßes sein. Alle Königreiche werden untergehen. Das Königreich Gottes bleibt. Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, und es wird ja kommen, keiner weiß wann, Glauben finden auf Erden. Das heißt, Herzen, die ihm vertrauen, die sich darauf mal einlassen und die sagen, ich glaube an dich, ich verstehe so vieles nicht, aber ich gebe dir mein Herz, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich folge dir und ich gebe dir mein Leben und ich lebe für dich. Wofür lebst du? Das ist meine Einladung heute. Wofür lebst du? Was sind die wichtigsten Dinge in deinem Leben? Wofür setzt du deine Zeit ein? Wofür setzt du dein Geld ein? Wie lebst du deine Beziehungen? Auf welche Karte setzt du? Ich glaube, dass das ein Ruf Gottes ist und ich glaube, dass das etwas ist, was in dieser Corona-Zeit der Ruf Gottes ist, da wo so viel Erschütterung ist, wo so viel nicht geht. Und ich sage mal offen, ich finde es auch schade, dass ich nicht so reisen kann und konnte, wie ich wollte. Und Urlaub und so ging nicht und so. Aber wisst ihr, es gibt etwas, das ist so viel wichtiger, als wie wir reisen können und ob wir einkaufen gehen können und all diese Fragen. Es wurde erschüttert, es wird erschüttert. Jetzt kommen bald die Lockerungen. Aber meine Hoffnung ist, dass es vielleicht eine noch unsichtbare Schar von Menschen gibt, die sagen, ich setze jetzt mal auf das, was wirklich zählt. Und das lebe ich und dafür lebe ich, für das Königreich Gottes, für diesen wunderbaren Jesus, für diesen Richter, der aber auch mein Retter ist. Er richtet mich, aber ich darf mich berufen auf die befreiende Kraft seines Blutes und dann bin ich nicht mehr im Gericht. Dann habe ich Vergebung für meine Schuld, für all mein Zu-Kurz-Kommen, für all mein es doch nicht geschafft haben, für all mein doch nicht ganz die Wahrheit zu sagen und so weiter und so weiter. Wir haben doch Vergebung durch das Blut von Jesus. Und Jesus ist doch so wunderbar und er lädt uns ein. Leben wir doch für ihn und in seinem Königreich so wie Daniel. So wie Daniel. Das sind Menschen der Gegenwart und der Zukunft. Manchmal denken wir, ja, aber dieses Königreich Gottes, wenn wir uns das so angucken, so in unserem Land, so die Gemeinden, das ist ja alles so furchtbar wenig und so klein. Und glaube ich überhaupt richtig, weil irgendwie die meisten glauben ja gar nicht so. Kann man schon manche Fragen haben. Aber der Geist Gottes, er gibt uns dieses innere Reden, diese Bestärkung. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus. Hast du diese innere Stimme? Ich weiß, die kann auch mal in Zweifel gezogen werden von unserem Verstand. Aber hast du das so grundsätzlich? Wenn nicht, lade ich dich ein, das zu empfangen. Das kannst du heute empfangen. Das kannst du heute empfangen. Und es kann auch heute nochmal verstärkt werden in deinem Herzen, wenn es in Zweifel ist, wenn es schwach geworden ist. Der Geist Gottes ist hier. Jesus Christus ist hier. Er möchte, dass wir ihn sehen und sein Reich und für ihn leben. Willst du das? Ich möchte Matti schon mal nach vorne bitten, beziehungsweise das feine, kleine Lobpreisteam. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich möchte beten, und vielleicht kannst du dich in diesem Gebet wiederfinden und das von Herzen mitbeten. Himmlischer Vater, du kennst jeden von uns durch und durch. Du hast uns ja gemacht. Du kennst alle Motive, alle Gedanken. Herr, aufgrund des großen Geschenkes, dass wir Vergebung haben für unsere Schuld, können wir das wirklich gut aushalten, vor dir zu sein. Du hast uns zugesprochen, dass wir deine Kinder sind, sofern wir unser Leben dir gegeben haben, uns völlig dir anvertraut haben, sind wir deine Kinder. Und Vater, das ist so gut, dieses Bild vom Kind, denn wir machen noch Fehler. Wir lassen uns ablenken. Wir folgen manchmal den falschen Stimmen und Ideen. Wir bitten dich heute Morgen um Vergebung. Besonders da, wo wir uns haben verlocken lassen von Dingen, die uns etwas versprechen und was auch kurzfristig Freude auslöst, aber was uns irgendwie in Distanz gebracht hat zu dir. Wir wollen heute zurückkehren zu dir, unserem himmlischen Vater. Tut uns leid. Wir wollen in deine Arme laufen. Sagen, reinige uns von unserer Schuld. Reinige uns von unserem Egoismus. Reinige uns davon, wo wir so viel investieren in zerbrechliche Systeme, kurzfristige Dinge. Vater, du in deiner liebevollen Art, zeig uns doch bitte die Schönheit deines Königreiches. Zeig uns doch bitte, was auch unser Investment ist für dich und dein Reich. Zeig uns doch bitte, wie wir unsere Zeit besser einteilen können, um Zeit für dich zu haben, im Gebet, im Dienst an den anderen. Zeig uns doch bitte, wie wir das, was du uns anvertraut hast an materiellen Dingen, so investieren können, dass es dein Reich schöner macht und weiterbringt. Herr, wir beten das nicht aus irgendeinem religiösen Druck oder Zwang oder schlechtem Gewissen. Wir beten das, weil wir erkannt haben, dass du gut bist. Vater, und ich bete auch jetzt, dass die Menschen, die noch gar nicht diesen Kontakt zu dir haben, dass du, Geist Gottes, diese Gnade jetzt schenkst, dass du jetzt Menschenherzen aufschließt und öffnest für dich, für deine Realität und dass sie Ja sagen zu dir und zu deinem Königreich. Wir danken dir auch, Herr, dass so manche Sorgen, die wir haben, automatisch kleiner werden, wenn wir uns um dein Reich kümmern und das Nummer eins ist in unserem Leben. Danke, dass so manche Sorgen sich einfach auswachsen und verschwinden. Herr, wir wollen sagen, unsere größte Sorge ist dein Königreich und unser Leben für dich. Und du hast versprochen, dass du dich um all das kümmerst, was wir brauchen. Danke dafür, Herr. Amen.